Herzlich willkommen bei Meisterstücke, dem Podcast der Kreishandwerkerschaft Niederrhein. Hier lernt ihr die spannendsten Handwerkerinnen und Handwerker aus der Region kennen. Wir sprechen mit den Macherinnen und Machern von nebenan. Bereit? Dann los! Schwarze Kluft, breitkrempiger Hut, Arbeiten hoch über den Dächern und gleichzeitig Drohne, Laserscanning und 3D-Modelle auf dem Smartphone. Unser heutiger Gast vereint beides wie kaum ein anderer, jahrhundertealte Handwerkstradition und die digitale Zukunft des Bauens. Johannes Schmitz ist Zimmerermeister aus Karstbüttgen, führt einen Betrieb in vierter Generation und verbringt bis zu 600 Stunden im Jahr im Ehrenamt, um für das Handwerk zu werben und für die Gesellschaft aktiv zu sein. Warum das Zimmererhandwerk alles andere als eintönig ist, weshalb auch kleine Zimmereien heute ganze Häuser bauen können und warum er sagt, manchmal ist mein Hauptberuf das Ehrenamt, darüber sprechen wir heute. Mein Name ist Georg Balsen und ich sage mal herzlich willkommen bei Meisterstücke Johannes Schmitz.
Ja, guten Abend Herr Balsen, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf den Podcast.
Herr Schmitz, wer Sie sieht, der denkt zuerst an Tradition in dieser traditionellen Zimmermannskluft, in der Sie oft unterwegs sind. Aber wenn man Ihnen zuhört, dann merkt man ganz schnell, da steckt ganz viel Begeisterung und auch Zukunft drin. Lassen Sie uns vielleicht mal zu Beginn auf Ihren Berufsalltag schauen. Wenn Sie morgens auf eine Baustelle fahren und den Geruch von frischem Holz in der Nase haben, was fühlen Sie in diesem Moment?
Ja, nichts Schöneres, als wie mit der Natur verbunden zu sein. Die Nachhaltigkeit in unserem Beruf, die spielt eine große Rolle. Wir sind ja nun mal auch die Klimaberufe, nicht nur die SAK und die Elektriker bezüglich der PV-Anlagen, was natürlich auch die Dachdecker mitmachen. Aber wir Zimmerleute sind da schon sehr nachhaltig unterwegs. Wir versuchen auch Hölzer in der Restaurierung wieder zu verarbeiten. Das haben wir schon seit Jahrhunderten gemacht. Es wurden immer Dachstühle aus vorhandenen Dachstühlen nochmal mit integriert. Wenn ein Haus mal abgebrannt war, dann hat man diese Materialien immer verwendet. Sie können nicht immer einen neuen Balken dort einbauen, wenn Sie ein altes Fachwerkhaus haben, was teilweise unter Denkmalschutz steht. Dort müssen Sie gewisse Auflagen erfüllen.
Da kommen wir vielleicht noch später drauf. Meine Frage zunächst mal ist, wann wussten Sie, dass Sie mit Holz arbeiten wollen?
Ja, es wurde mir schon in die Wiege gelegt, dadurch wir einen familiären Traditionsbetrieb haben, immer vom Vater auf den Sohn. So war es denn auch bei mir. Da stellte sich gar nicht die Frage, welchen Beruf nehmen wir. Dadurch, dass ich also in der Schulzeit schon immer geholfen habe bei den Eltern, war das an sich klar, das ist ein Beruf, den ich machen möchte. Und ich habe diesen Beruf dann auch nicht zu Hause gelernt, sondern da wusste ich die Praktiken an sich, sondern bin denn durch die Gegend gezogen. Das heißt also, die Zimmerleute sind dafür bekannt, auf Wanderschaft zu gehen. Und so war es bei mir. Ich bin also nach der Gesellenprüfung noch in etlichen Zimmereibetrieben gewesen, auch nach der Meisterschule noch in einem Fremdbetrieb als Meister und bin erst danach nach Hause gegangen und habe den elterlichen Betrieb übernommen.
Dieser Betrieb, also Ihr elterlicher Betrieb, der geht zurück bis 1886, wenn ich es richtig im Kopf habe, also über vier Generationen. Spürt man diese Geschichte im Alltag noch oder ist das eher eine schöne Erzählung auch für Kunden und für andere von außen?
Ja, natürlich. Man kann über die Historie etwas beispielsweise auf einem Richtfest erzählen, ja, dass man das also seit Generationen macht. Aber heutzutage ist leider, der Preis ist heiß und was unten rechts steht, das ist entscheidend, ob man den Auftrag bekommt oder nicht. Wir sind also klassisch unterwegs, das heißt also, wir beschränken uns auf die reinen Zimmerarbeiten und arbeiten mit, kooperieren mit Partnerbetrieben, die denn für uns gewisse Leistungen ausführen. Beispielsweise der Trockenbau, die Fenster, sodass wir also das Portfolio komplett anbieten können, aber führen es nicht aus, sondern überwachen und begleiten es.
Warum ist es gut, dass mit Holz gebaut wird?
Holz ist ein nachwachsender Baustoff. Das heißt also, es wird CO2 gespeichert bei den Bäumen. Der Baum ist ja eine Klimamaschine. Er saugt die dreckige Luft an, Er verarbeitet sie und speichert in dem Sinne in dem Stamm das CO2. Wenn der Baum denn irgendwann erntereif ist, dann wird er geschlagen und steht uns nach wie vor wieder als nutzbarer Werkstoff zur Verfügung. Und bei den Holzhäusern, wir haben im Moment in Nordrhein-Westfalen einen Prozentsatz von 17% der Häuser, die werden also in Holzbau ausgeführt. Wir werden nie die Zahlen erreichen, die wir in Baden-Württemberg oder in Bayern haben. Ich würde mir ganz gerne wünschen, dass wir in 2035 einen Anteil von 25% gerne ambitioniert erreichen können. Ich sehe da aber ein großes Potenzial auch, dass wir das schaffen, also von der realistischen Seite her.
Also in 10 Jahren eine deutliche Steigerung. Wie wollen Sie das schaffen?
Ja, die Zahlen belegen es. Wir haben also bei den Zimmerleuten einen Zuwachs an Lehrlingszahlen von 12,5%. Das ist also einzigartig. Bei den anderen Sparten geht es also zurück. Wir haben also bei den Fliesenlegern beispielsweise 30% Rückgang, sowie aber auch 25% bei den Maurern. Wir sind halt ein attraktiver Beruf, wo wir auch viel gestalten können und auch technisch umsetzen können. Wenn wir beispielsweise an einem Tag auf der Baustelle waren, dann sieht man, es wird ein Haus. Der Maurer ist monatelang damit beschäftigt, Stein auf Stein zu setzen, und wir kommen nur für die letzte Spitze oben drauf. Und das ist immer ein tolles Erfolgserlebnis, was ich denn auch immer in den Schulen Schülern da erzähle. Man geht abends zufrieden nach Hause, weil man gesehen hat, was man gemacht hat.
Und es ist ja ein sehr vielseitiges Handwerk. Sie haben vor 2-3 Jahren einen großen Bootssteg für den Kaster Segelclub gebaut und haben damals gesagt, das war selbst für mich als sehr erfahrenen Zimmerermeister absolutes Neuland. Was reizt Sie an solchen Projekten besonders?
Ja, einmal die Verbundenheit zum Holz. Jetzt bauen wir ja zu 95% die Fichte und die Tanne ein, weil die halt regional verfügbar ist. Wir haben kurze Wege. Wir haben im Bereich der Restaurierung, wenn wir Eichenfachwerk reparieren, dann müssen wir da auch Eichen einbauen. Und wir haben natürlich bei diesem Bootssteg, dort müssen wir sogenannte Resistenzklassen einhalten. Und dort wurde also seitens des Auftraggeber ein afrikanisches Holz ausgeschrieben. Das heißt also ein Bongossi-Holz, was also ein Wasserkontaktholz ist, was also im Wasser drin bleiben kann und da nicht zu Schaden führt.
Jetzt resümieren wir mal, vom Glockenstuhl über Gründächer bis zum Bootssteg, das ist ja eine ungeheure Bandbreite. Was sagt das über die Vielseitigkeit Ihres Handwerks auch aus?
Ja, in der sogenannten Ausbildung, dort werden also auch verschiedene Bereiche angerissen und die werden natürlich nur in den Grundlagen vermittelt. Das richtige Arbeiten kommt erst, wenn man die Gesellenprüfung hat, wenn es in die Praxis reingeht. Und dann muss man sich auch schon mal solche Betriebe aussuchen, die da schwerpunktmäßig in dem einen oder in dem anderen Bereich unterwegs sind.
Sie sagen, Zimmerer, die müssen schwindelfrei und schwimmfähig sein, auch mit Blick auf diese Aufgabe da mit dem Bootssteg. Gibt es Momente in Ihrer Laufbahn, in denen das besonders zutraf?
Also, wir haben heutzutage Anforderungen an die berufsgenossenschaftlichen Vorschriften. Das heißt also, wir müssen oben gegurtet über die Bereiche laufen. Das heißt, es muss immer eine Sicherung sein. Zu meiner Lehrzeit wurden wir also auf den First geschickt. Das ist oben der oberste Balken, der waagerecht verläuft, und wurden durch drüber diese 12 Zentimeter Breite zu Fuß geschickt. Das von dem einen zum anderen. Und von unten kam dann eine Hilfestellung in Form einer Latte, wo man denn die Hand drauf gelegen hat, damit man die Balance hält. Und das sind so prägende Sachen, die man schon recht früh machen muss, damit also dieser Gleichgewichtssinn, der ja beim Handwerk eine große Rolle spielt, wenn man in höheren Ebenen unterwegs ist.
Das heißt aber, es ist deutlich entschärft worden heute. Seit Ihrer Lehrzeit, wann haben Sie die Lehre gemacht?
Ich habe die Lehre 1980 gemacht. Und da waren die Vorschriften noch nicht so extrem, wie sie heutzutage ist. Die Hilfsmittel sind natürlich auch eine ganz andere. Heutzutage haben wir teilweise auch Kräne, wo wir die als Anschlagpunkte nehmen können, damit wir oben, wo wir sonst nichts haben, damit wir uns da als Anschlagpunkt befestigen können.
Man merkt jetzt schon im Gespräch, wie sehr Sie für Ihren Beruf brennen. Aber Sie belassen es ja nicht dabei, einfach nur ein guter Handwerker zu sein, sondern Sie sind auch Werber und Trommler für das Handwerk und ständig unterwegs, um auch andere zu begeistern. Sie haben mal gesagt, Sie investieren bis zu 600 Stunden im Jahr fürs Ehrenamt. Warum tun Sie sich das an?
Nun ja, jeder sollte ja von einer Sache von sich überzeugt sein, dass man dahinter steht und dass man das komplett macht. Das heißt also nicht halbherzig, dass man sagt von wegen, ja, ich nehme den Job mal an, mache da aber nichts für, gehe einmal im Jahr zur Weihnachtsfeier und dann sollte das reichen, sondern man muss leisten. Und das habe ich immer gemacht. So war ich also schon im zarten Alter von 21 Jahren schon bei der Kreishandwerkerschaft im sogenannten Gesellenausschuss. Dort sind also Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter mit vertreten. Da war ich denn als Junggeselle dann ganz frisch dabei. Und über diese erste Tätigkeit wurde denn das mehr. Das heißt also, ich habe denn bei Veranstaltungen werbewirksam, damals gab es noch keinen Tag der offenen Tür, da gab es aber auch Schulmessen, wo wir also denn auch uns repräsentiert haben. Wir sind auch relativ mit wenig Equipment in der Lage, Jugendliche anzusprechen, zu begeistern, zur Mitarbeit zu motivieren. Und das haben wir schon relativ früh gemacht. Und dann steigerte sich das. Dann kam ich erst in den Vorstand mit rein. Und nach der Vorstandstätigkeit, da kam dann der Aufstieg zum Obermeister. Und das setzte sich dann fort mit der Mitarbeit bei der Landesorganisation, wo ich denn auch damit in den Vorstand aufgerückt bin. Und das ist ja jetzt seit 14 Jahren, wo ich den Vorsitz von diesem Landesverband der Zimmerer in Nordrhein ausübe.
Und Sie sind unter anderem auch Kreislehrlingswacht bei der Kreishandwerkerschaft Niederrhein und damit auch ständig auf, ich sag mal, Ausbildungsmessen, auf Veranstaltungen unterwegs. Man sieht Sie häufig bei Lossprechungen. Was erzählen Sie Jugendlichen übers Handwerk, damit die auch zuhören?
Ja, also der Zimmererberuf ist ja der klassische Beruf, wo man auf Wanderschaft geht. In der Vergangenheit war es so, man musste 3 Erfahrungsjahre als Geselle haben, um die Meisterschule zu machen. 2006 hat man dieses leider gekippt. Das heißt, man kann also nach der Gesellenprüfung direkt sich in der Meisterschule anmelden. Ich sehe das ein bisschen mit anderen Augen, weil die Erfahrung bringt erst durch das aktive Arbeiten. Und ich versuche aber auf den Lossprechungen immer den Jugendlichen oder den Gesellen da auch den Vorschlag zu machen. Man kann also auch beispielsweise als Elektriker auf Wanderschaft gehen. Man hat ein Handwerk. Die Voraussetzung für die Wanderschaft ist also, dass man einen Gesellenbrief vorweisen kann und dass man Junggeselle ist. Das reicht, um auf Wanderschaft zu gehen. Man geht denn 3 Jahre, 3 Monate und einen Tag. Man darf nicht näher wie 50 Kilometer an den Heimatort kommen. Und es steht einem die Welt offen. Man kommt also komplett durch alle Länder, wenn man möchte. Der Regelfall ist, wie gesagt, diese 3 Jahre. Aber beim einen oder anderen kommt es schon mal vor, dass es so schön ist. Und man bleibt also 4 oder 5 Jahre fern.
Wenn wir über Beruf sprechen, über Ehrenamt sprechen, Sie haben mal gesagt, ohne die Unterstützung Ihrer Frau wäre das alles gar nicht möglich. Wie organisieren Sie Ihr Leben zwischen eigenem Betrieb, Ehrenamt, Aufgaben bei der Feuerwehr, im Schützenwesen, all das, was Sie so tun?
Ja, wir sprechen also am Sonntag immer die Woche durch, wann welcher Dresscode anliegt. Denn ich muss ja nicht immer in Zimmermannsuniform mit weißer Staude und dergleichen, sondern es gibt dann verschiedene andere Anlässe und dann muss dann dementsprechend schon mal die Kleidung da parat sein. Wie gesagt, am Sonntag wird die Woche besprochen. Beispielsweise diese Woche ist am Freitag wieder, ich bin noch ehrenamtlicher Richter am Arbeitsgericht und das ist also alle 4 Monate mal, also 3-mal im Jahr, das ist relativ überschaubar und der steht jetzt am Freitag an. Und dann muss ich also immer die beruflichen Termine immer drumlegen. Also bei mir, ich versuche schon, die ehrenamtlichen Termine erstmal als fix zu nehmen und die anderen darum zu legen, die betrieblichen Termine. In der Regel haut das hin.
Das heißt, Sie geben dem Ehrenamt den Vorrang vor dem Betrieb?
Ja, so kann man es nennen. Denn diese sogenannten Termine, die wir betrieblicher Art haben, das heißt also nicht, dass ich jetzt 14 Tage meinen Betrieb vernachlässige, sondern wenn also die Handwerkskammer morgens um 9:30 eingeladen hat, dann kann ich nicht um 8 Uhr noch einen Termin machen, sondern dann wird das halt um 14 Uhr ein Termin. Dann schiebe ich das in dem Sinne herum, weil den Kammertermin, den kann ich nicht verschieben, aber die betrieblichen Termine, die kann man so mit dem Kunden absprechen.
Wenn man hört, womit Sie sich als Zimmerraummeister technisch beschäftigen, dann landet man plötzlich und unvermittelt mitten in der Zukunft des Bauens, in diesem sehr traditionellen Handwerk. Sie selbst haben mal die Zimmerer, also Ihr eigenes Gewerk, als die Dinosaurier der Digitalisierung bezeichnet. Was meinen Sie damit genau?
Ja, es liegt also daran, wir Zimmerleute haben schon sehr früh mit EDV-unterstützter Technik die Dachstühle in 3D gezeichnet und auch mit Programmen eine sogenannte Maschinenübergabe gemacht, wo also die Dachstühle computermäßig unterstützt werden, der Zuschnitt dieser Dachstühle, dieser Hölzer. Und das läuft also jetzt schon seit 35 Jahren. Es wird immer ausgereifter, die Technik wird immer besser. Und deswegen waren wir schon mit die Ersten, die sich mit diesem Thema befasst haben. Das heißt also heutzutage, wir bauen nach BIM, Building Modeling Information. Das kommt also aus dem Amerikanischen, wo also Bauteile wie beispielsweise mit einer Explosionszeichnung aufgeschlüsselt werden. Und nichts anderes ist das bei uns Zimmerleuten auch. Jedes Werkstück, was wir also planen, wird also auch signiert. Das hat eine Bauteilnummer und eine Paketnummer. Und das können wir in dem Sinne nach der Zeichnung auch dann zuordnen. Wenn man also 2, 3 Dachstühle mal gemacht hat, dann weiß also auch der Lehrling im 3. Lehrjahr, wo welches Holz direkt hin muss.
95% der Zimmereien sind kleine Betriebe, haben zwischen 1 und 5 Mitarbeitende. Und die technische Revolution geht ja weiter. Jetzt können plötzlich diese kleinen Betriebe komplette Häuser bauen. Wieso?
Ja, das hat also auch mit der Unterstützung zu tun, mit der Digitalisierung. Wir machen die EDV selber, die Arbeitszeichnungen, und können denn diesen Plan an unser Abbundzentrum schicken. Und dieses Abbundzentrum schneidet uns diese Materialien so zu, die kommen dann just in time zur Baustelle. Und an der Baustelle bauen wir den Wand für Wand auf. Und so können wir also auch als Kleinstbetrieb ganze Anbauten oder ganze Häuser machen. Das ist also durchaus kein Problem.
Und das geht ja schon in der Planung los. Sie können, glaube ich, heute mit dem Smartphone komplett ein Gebäude in 3D scannen und das dem Kunden quasi sofort zeigen.
Das ist richtig. Es gibt das sogenannte Handyscanning. Die Voraussetzung ist also ein Smartphone mindestens 14, der Kategorie 14. Und man kann dann über eine sogenannte App dann ein Gebäude zeichnen und verformungsgetreu in einen Bildschirm zusammenfassen. Das heißt also, man hat einen kleinen Videofilm, den man dann ablaufen lässt und kann den Kunden das dann direkt zeigen. Ist natürlich auch ein marketingtechnisches Argument oder Instrument. Das heißt also, der Kunde ist also von dem ersten Besuch derart begeistert und geht gar nicht mehr über die Dörfer und holt sich nochmal andere Kollegen, weil das Vertrauen ist erstmal da.
Sie haben sich ja auch jahrelang für die sogenannte kleine Bauvorlagenberechtigung eingesetzt. Warum ist das gerade für die kleineren Betriebe ein echter Gamechanger?
Ich nenne immer das praktische Beispiel. Der Installateur hat bei der Oma Lisa eine Reparatur an einem Badezimmer. Und jetzt kommt also die Badewanne weg und es sollte eine Dusche eingebaut werden. Und dann ist im Raum selber noch die Platz für eine Dachgaube, um 1 Meter, um eine sogenannte Duschtasse zu erweitern. Dieses durften wir nicht genehmigen oder wir durften das nicht begleiten. Unsere Meisterschulkollegen in den Meisterschulen aus anderen Bundesländern, da war es gang und gäbe. Nordrhein-Westfalen war von dieser Regelung ausgenommen. Mittlerweile kann sich keiner mehr daran erinnern, warum das so ist. Ich habe für diesen Part 10 Jahre gebraucht, 3 Geschäftsführer verschlissen und die letzten 4 Jahre mit Frau Scharenbach, unserer Bauministerin, das durchgeboxt, dass wir also jetzt 2024 kam es in den Koalitionsvertrag. Wir haben nochmal mit der Ingenieurskammer, weil die die Liste führen muss, was also gelehrt werden muss. Wir haben im Bildungszentrum des Bauhandwerks in Krefeld eine Akademie, wo wir also auch uns nochmal mit 80 Stunden der Fortbildung befassen mussten. Das heißt also Planungsrecht, das heißt also wie viel dürfen wir auf eine Grundstückslinie bauen, dass wir also immer noch im Rahmen sind. Und diese kleine Bauvorlageberechtigung, das sind also die Gebäudeklassen 1 und 2, das klassische Einfamilienhaus, das sind also Carports, das sind Wintergärten, das ist also die Gaube, das ist auch schon mal ein ganzes Haus.
Das heißt, Sie dürfen diese Dinge, die Sie gerade genannt haben, planen und brauchen dafür keinen Architekten mehr.
Das war der Hintergrund, genau. Wir sind also gleichgestellt.
Das heißt, der Bauherr oder die Baufrau bekommt alles aus einer Hand.
Wir treten dann als GU auf und einen Ansprechpartner. Das ist heutzutage fast üblich, dass man nicht mit verschiedenen Gewerken dort alles abspricht, sondern mit einem Ansprechpartner, der das Ganze, das Ruder in die Hand nimmt.
Warum ist Holz aus Ihrer Sicht nicht nur ein Baustoff, sondern auch eine Antwort auf Klimaschutz, auf Wohnqualität, auf Regionalität?
Ja, also mit den Hölzern, die wir verwenden, das sind also überwiegend die Fichte und die Tanne. Wir haben also in den Gebieten vor unserer Türe, sprich also das Sauerland, die Eifel, haben wir ausreichend Vorkommen, dass wir dort noch von profitieren können. Es ist also auf kurzen Wegen zu den Sägewerken lieferbar. Es ist leicht zu verarbeiten, weil es ein Weichholz ist. Wir haben dort keine Harthölzer, wo die Maschinen drunter leiden. Und wir können also mit diesen Produkten statisch genau das herstellen, was wir benötigen.
Sie haben vorhin gesagt, Ihr Handwerk hat als eines der wenigen Zulauf im Moment. Es fangen mehr junge Menschen eine Ausbildung zum Zimmerer an. Auf der anderen Seite verlassen viele Gesellen dann irgendwann auch wieder den Beruf. Woran liegt das und wie kann man es ändern?
Es gibt also eine Statistik, die sagt also von 33% der Auszubildenden bleiben in dem Beruf. Andere 33% scheiden aus diesem Beruf aus und sagen, ich möchte etwas anderes machen. Das hat mir sehr geholfen. Und dann gibt es noch 33%, die machen eine Fortbildung in Form eines Technikers, eines Meisters oder eines Bauingenieurstudiums. Weil die beste Voraussetzung für etwas zu planen ist also die, wenn man weiß, wie es technisch geht.
Sie haben mal gesagt, wenn Sie arbeiten, am allerliebsten verwenden Sie sogar Holznägel. Also gar kein Metall mehr.
Ja, wir machen also, wenn wir traditionelle Verbindungen machen, gerade im Fachwerkbau, dort machen wir eine sogenannte Zapfenverbindung mit einer Fixierung durch Holznägel. Diese Holznägel werden in der Werkstatt nochmal händisch gefertigt oder mit Maschinenunterstützung. Und diese klassischen, altbewährten Traditionsverbindungen halten wir nach wie vor aufrecht und bauen die auch ein.
Das heißt, das ist nicht irgendwie Kosmetik, das hat schon auch einen technischen Hintergrund.
Definitiv. Es muss ja, diese Zugverbindung muss gehalten werden und das bekommt man einen auf Zug abgebohrten Holznagel.
Sie kommen aus Karstbüttgen. Sie sind im Schützenwesen aktiv, seit vielen Jahren an der Freiwilligen Feuerwehr. Einige Ihrer Ehrenämter im Handwerk haben wir schon genannt. Wenn Sie wählen müssten, was ist Ihnen das liebste Ehrenamt? Worauf würden Sie als letztes verzichten?
Ja, dadurch, dass ich also mit dem 1. Oktober 1975 in die Freiwillige Feuerwehr eingetreten bin und der Älteste bin im Einsatzdienst und das werden jetzt 50 Jahre oder das sind jetzt 50 Jahre, möchte ich da jetzt ein wenig kürzer treten, weil ich habe es geschafft, an 46 Diensttagen immer teilzunehmen. Ich glaube, ich bin ja in der Statistik ein wenig der Einzige, der auf diese Zahl kommt. Aber das liegt daran, dass ich also dienstags keine Termine lege, die Kunden mir vorschlagen. Das heißt, wir haben immer dienstags unseren Übungsabend und da ist bei mir der Sperrvermerk, dann gibt es keine beruflichen Termine. Wenn natürlich der Kammerpräsident eingeladen hat zu einem Empfang oder zu einer Veranstaltung in Düsseldorf, das sind denn die Tage, wo ich nicht die 100% erreiche und dann bin ich natürlich dann wieder im Ehrenamt des Zimmerers unterwegs.
Wenn man sich das überlegt, bis zu 600 Stunden im Jahr, das sind ja 15 komplette Arbeitswochen, wenn man mal eine 40-Stunden-Woche zugrunde legt. Sie verzichten ja auch durchaus auf Einkommen.
Das ist richtig. Wenn man aber ein Ehrenamt mit Überzeugung macht, dann macht man das nicht nur, dass man einmal dahin geht. Das ist genau wie bei einem Segelclub. Da fahren sie nicht nur zum Ansegeln hin. Da machen sie auch die sogenannten Arbeitsstunden, die immer, wenn das Gelände aufgerüstet werden muss im Frühjahr Und dann sind sie auch bei den schönen Tagen da, um zu segeln. Und so ist es hier bei mir auch. Und ich sehe immer die Verantwortung, wenn man als Kreislehrlingswacht unterwegs ist, dass man denn auch Präsenz zeigt auf den Veranstaltungen, die also von der IHK bzw. der Handwerkskammer, teilweise auch in Kooperation, wenn diese ausgeführt werden, dass man da auch denn zeigt den Jugendlichen, das Holzhandwerk ist vorhanden.
Wenn Ihr Urgroßvater von 1886 heute neben Ihnen auf einer Baustelle stünde, was würde der noch wiedererkennen und was wäre völlig neu?
Also er würde wiedererkennen die Dachform, das heißt also ein 45-Grad-Dach ist ein 45-Grad-Dach. Die Dimensionen haben sich verändert, es wird also wesentlich stärker gebaut, die Holzstärken sind also nicht mehr der klassische 8x10er Rundholzbalken oder die Stange, wie es früher gemacht wurde, sondern heutzutage haben wir schlanke Profile, das heißt also, um die Tragfähigkeit zu erhöhen und auch um den Dämmwert zu erhöhen. Von der Logistik her etwas ganz anderes. Früher wurde das Material zum Bauplatz geliefert. Dort wurde es unten mit einem Modell im Maßstab 1:1 angelegt, der Dachstuhl. Und da vor Ort wurde auf den Böcken die Balken aufgelegt und bearbeitet. Heutzutage machen wir das nur noch just in time. Das heißt, der große Sattelzug kommt auf die Baustelle. Dann kommt der Autokran mit dabei. Und dann wird innerhalb von 2 Stunden das Material abgeladen. Dann ist der LKW in dem Sinne weg. Und dann fangen wir sukzessiv mit den Bauteilen an, das herzustellen. Am Abend haben wir natürlich unsere Spitze stehen. Und das ist für uns immer sehr befriedigend.
Johannes Schmitz zeigt, Handwerk und insbesondere das Zimmererhandwerk ist weder altmodisch noch eindimensional. Es ist traditionsbewusst, gleichzeitig aber hochmodern und gesellschaftlich relevant. Und es lebt vom Ehrenamt und vom Engagement der Menschen, die dafür brennen. Vielen, vielen Dank, Herr Schmitz, für das Gespräch und für Ihren Einsatz für das Handwerk weit über die eigene Werkbank und über den eigenen Betrieb hinaus.
Herzlichen Dank, Herr Ballen.
Das war Meisterstücke, der Podcast der Kreishandwerkerschaft Niederrhein. Und wenn es dir gefallen hat, empfehle uns gerne weiter und abonniere unseren Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst. Super wäre natürlich auch eine positive Bewertung oder Rezension. Darüber würden wir uns riesig freuen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Meisterstück. Tschüss!